Hier ist Just Baseball, der deutsche MLB-Podcast mit Florian, Axel und Andreas.
Wollen sich die Detroit Tigers nochmal so eine Schmach erlauben wie im letzten Jahr? Was machen die Guardians in diesem Jahr? Sind die Twins komplett am Ende und sehen wir Licht am Ende des Tunnels in Chicago bei den White Sox? Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Hallo Axel.
Hallo.
Florian, die World Baseball Classic ist losgegangen.
Ja, und ich konnte noch nichts sehen, weil diese komische Lohnarbeit mich davon abhält, die ganze Zeit auf dem Fernseher zu gucken. Sofort wie die Arbeit vorbei ist, wird Baseball geguckt.
Australien hat gegen Taiwan gewonnen mit 13-0, unter anderem mit dem Guardians Top Prospect Travis Bazana. Darüber werden wir gleich noch sprechen. Und Südkorea hat heute Morgen gegen Tschechien gewonnen mit 11-4. Tschechien hat gut mitgehalten, aber Südkorea hat tatsächlich so ein paar Jungs dabei, die den Unterschied machen. Morgen geht es weiter, dann das erste Spiel, das auf Deutsch kommentiert wird. Das darf ich kommentieren. Dann auf Sport Digital 1 Plus ist es zu sehen und wie dann auch 15 bis 20 weitere Spiele. Unter anderem morgen also Südkorea gegen Japan gegen Taiwan. Entschuldigung, auf Sport Digital 1 Plus. Wir wollen uns aber über die American League Central unterhalten und die hat im letzten Jahr folgendes Bild ergeben. Letztes Jahr haben die Cleveland Guardians gewonnen mit 88 Siegen und 74 Niederlagen. Die Detroit Tigers dahinter 87-75, die Kansas City Royals 82-80, die Minnesota Twins 70-92 und die Chicago White Sox mit 60-102. In unserer fast grenzenlosen Arroganz haben wir Mitte Juli diese Division schon abgeschrieben und haben einen Haken dahinter gemacht und haben gesagt, dass die Detroit Tigers nur noch austrudeln lassen müssen, als sie 15,5 Spiele Vorsprung auf die Cleveland Guardians hatten. Anfang September waren es noch 10,5 Spiele und auch in unserer grenzenlosen Arroganz konnten wir da uns nicht vorstellen, dass es da noch in irgendeiner Weise eine Geschichte geben würde, die uns vor den Fernseher fesseln würde oder an die Nachrichten fesseln würde. Die Cleveland Guardians haben es geschafft letztes Jahr, 15,5 Spiele aufzuholen und am Ende den Divisionssieg davon zu tragen. Und das, dann haben sie in der ersten Runde, in der Wildcard-Runde gegen die Detroit Tigers verloren. Mit Cleveland Guardians fangen wir an, deswegen rede ich die ganze Zeit und die beiden anderen schweigen derweil. Die Cleveland Guardians haben es letztes Jahr tatsächlich geschafft, hier noch an Detroit vorbeizuziehen. Und das haben sie geschafft mit einem sehr, sehr jungen Roster. Sie haben im letzten Jahr erst dann so richtig ihren besten Baseball gespielt, als sie sich von Leuten getrennt haben, die vorher teuer eingekauft worden sind. Seit 2013 versuchen es die Guardians eigentlich auf eine andere Art und Weise als die anderen Teams. Sie haben mit José Ramírez einen großen Star und dessen Vertrag haben sie auch in diesem Jahr verlängert. Aber ansonsten versuchen sie eigentlich aus der Not eine Tugend zu machen und zu sagen, okay, wir wollen mit jüngeren Leuten und wir wollen junge Leute ranführen. Die werden sehr, sehr früh daran gewöhnt, in dieser MLB zu spielen. Ein Beispiel zum Beispiel, ein prominentes Beispiel ist Steven Kwan. Der hat es 2021 geschafft, hier in die MLB zu kommen. Er wurde nicht geblockt von 2022 hatte damals Amed Rosario ersetzt als Opening Day Outfielder und hatte vorher, in der fünften Runde ist er gedraftet worden, hatte keinerlei Big League Experience, hat er einen Unterschied ausgemacht, ist ein fantastischer Defensiv-Outfielder, ist einer, der hohen Schlagdurchschnitt hat und so versuchen die Cleveland Guardians halt immer weiter ranzukommen. Sie sind letztes Jahr Divisionschampion der AL Central geworden, obwohl wir zwischendurch mit Luis Ortiz und Emmanuel Clase zwei Pitcher hatten, die aus dem laufenden Spielbetrieb rausgenommen worden sind, weil ihnen vorgeworfen und inzwischen ist es bewiesen wohl, dass sie First Pitches einfach in den Boden gehauen haben, um damit Wetten abzuschließen und Wetten zu gewinnen. Sie werden in diesem Jahr wohl nicht dabei sein, deswegen können wir Emmanuel Clase und Luis Ortiz hier rausnehmen und trotzdem sind sie Divisionssieger geworden. Trotzdem ist Stephen Vogt zum zweiten Mal Manager of the Year geworden in der American League. Und das mit einem wirklich jungen Team, weil die haben sich tatsächlich die Scheuklappen aufgesetzt und haben gesagt, okay, was außerhalb von uns ist, das können wir nicht beeinflussen. Wir können nur das beeinflussen, was wir selber machen. Und das war wirklich herausragend, was sie letztes Jahr gemacht haben. Wie gesagt, in der Wildcard-Runde in 3 Spielen verloren. Diese Saison kann trotzdem als Erfolg gewertet werden. Seit 2013 haben nur 2 Teams mehr Siege in der Regular Season angehäuft als die Cleveland Guardians, das sind die New York Yankees und die Los Angeles Dodgers. Also es ist eine sehr, sehr hohe Konstanz und das mit einem Roster, der nie in irgendeiner Weise zu den teuersten gehört oder zu den aufregendsten Rostern gehört. Was haben die Dodgers gemacht? Sie haben die meisten Runs im letzten Jahr gescored, haben sich Kyle Tucker geholt. Was haben die Guardians gemacht, obwohl sie die wenigsten Runs gescored haben? Sie haben gar nichts gemacht. Sie haben auf dem Free-Agent-Markt haben sie quasi gar nichts gemacht, außer einem Relief-Pitcher einen 5-Millionen-Dollar-Vertrag für ein Jahr zu geben. Und sie haben vor ein paar Tagen Rhys Hoskins einen Minor-League-Vertrag gegeben, sollte er das Roster schaffen und davon geht man aus, dann wird er 1,5 Millionen Dollar bekommen. Aber ansonsten ist das eine Truppe von in Anführungsstrichen namenlosen neben und rund um José Ramírez. Der hat einen 7-Jahres-Vertrag unterschrieben für 175 Millionen Dollar. Und ja, er wird fantastisch bezahlt in den nächsten Jahren. Und trotzdem ist das meiner Meinung nach eine Feel-Good-Story, weil er hat von Anfang an klar gemacht, er möchte gerne bei den Guardians bleiben. Er möchte nirgendwo anders hin. Er möchte, dass dort seine Karriere dann auch beenden. Und er ist nach wie vor der Anker dieser Offensive und ist ein Spieler, der in Cleveland geliebt wird. Und er wird neben Willie Mays Hayes wahrscheinlich seine Statue bekommen außerhalb des Guardians Ballparks. Charlie Sheen in dem Film nochmal?
Wild Thing.
Nein, sein normaler Name. Wild Thing auf jeden Fall. Die drei. Willie Mays Hayes, er und dann José Ramírez, die haben ihre drei Statuen, die sie dann bekommen. 7 Jahre. Austin Hedges hat einen Einjahresvertrag wie jedes Jahr unterschrieben und kommt dann wieder. Ansonsten haben sie nicht viel gemacht. Die große Wette, wie hieß er denn jetzt?
Du bist stumm, Florian. Man sieht deine Lippen.
Ich habe mich extra stumm geschrieben. Ricky Vaughn ist es.
Ricky Vaughn, genau.
Ja,
so.
Ja, natürlich.
Die Wette ist bei den Cleveland Guardians eigentlich wie jedes Jahr, die jungen Leute müssen sich entwickeln. Und eins der Top-Prospects aus den letzten Jahren war Chase DeLauter. Der ist letztes Jahr in den Playoffs zum Einsatz gekommen, hat dort auch funktioniert, aber in seiner Big League-Phase hat er noch nicht richtig viel geschafft. Er ist Outfielder, ist Linkshänder und er ist einer dieser Spieler, auf denen die Cleveland Guardians in den nächsten Jahren bauen und auch so ein kleines bisschen hoffen. Wie gesagt, es ist eine Wette, was die Guardians machen. Sie haben eine Payroll von 78 Millionen Dollar in diesem Jahr. Sie brauchen Schutz rund um José Ramírez, der in der Mitte des Lineups dann auf jeden Fall wieder am Schlag sein wird. Ein anderer, den ich vorhin schon erwähnt habe, ist Travis Bazzana, der Top Prospect oder beziehungsweise der Nummer 1 gedraftete im letzten Jahr, wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich schon an die Big League klopfen, weil er letztes Jahr im Eiltempo durch die Minor Leagues durchgegangen ist, ist jetzt schon in der Triple-A. Und ich würde noch nicht mal ausschließen, dass er vielleicht sogar zum Opening-Day-Roster gehört. Was ich allerdings eher glaube, ist, dass sie ihm noch ein paar Wochen in der Minor League geben werden, weil sie dann auch diese Service-Time so ein bisschen squeezen wollen und sagen wollen, okay, den brauchen wir noch ein Jahr länger. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass Travis Bazzana, auch wenn er die Fähigkeiten dazu hat, wahrscheinlich erst noch ein paar Mal oder ein paar Wochen in der Minor League verbringen wird. George Valera ist ein weiterer Top 30 Prospect, hat auch in der Postseason letztes Jahr gepitcht. Dann dazu haben sie Angel Renao, Catcher Cooper Engel. Sie haben noch Centerfielder Khalil Watson, Juan Brito. Auch das sind Spieler, die in diesem Jahr vielleicht schon in diesem Big League Roster dabei sein können. Was sie in den letzten Jahren nicht geschafft haben, sind Free Agents in irgendeiner Weise gewinnbringend einzukaufen. Josh Bell zum Beispiel, 2 Jahre, 33 Millionen. Mike Zunino, 1 Jahr, 6 Millionen. Die haben sie vor ein paar Jahren geholt. Hat keiner durch die 2023er Saison geschafft. Die haben sie 2021 geholt. Brandon Donovan hätten sie gerne gehabt, aber der ist dann jetzt weitergegangen. Der ist jetzt in einem 3-Team-Trade nach Seattle gegangen, den hätten sie gerne gehabt. Ansonsten, wie gesagt, sie brauchen wieder richtig gute Leistungen von ihrem Team, was sich nicht groß verändert hat. Auf der Catching-Position haben sie Bo Naylor und Austin Hedges. Da hätten sie noch David Fry. Der hat im letzten Jahr, war er nur DH, weil er eine Tommy-John-Surgery hatte. Der kann jetzt dieses Jahr wieder als Catcher eingesetzt werden. Austin Hedges war im letzten Jahr der Backup-Catcher von Bo Naylor. Das ist eine Geschichte, vielleicht werden sie 3 Mann auf der Catching-Position mitführen, weil alle 3 können die Eight spielen und Fry kann auch noch die First Base spielen. Auf der First Base Kyle Manzardo oder Rhys Hoskins. Bis vor wenigen Tagen hätte ich gesagt, Kyle Manzardo ist der Mann, der die First Base beackern wird, aber jetzt haben sie Rhys Hoskins geholt. Rhys Hoskins hat in seiner Karriere nur ein einziges Mal einen OPS Plus von 100 gehabt, beziehungsweise 101. Ansonsten hat er immer überdurchschnittlich getroffen und er wird ein Spieler sein, der bei den Phillies total beliebt war und wahrscheinlich auch bei den Guardians sehr beliebt sein könnte, sollte er seine Leistungen aus den letzten Jahren wiederholen. Da wird man sicherlich so eine Platoon-Situation dann hinbekommen. Auf der Second Base, da brauchen sie jetzt zum Beispiel den Durchbruch von Brian Rocchio. Der bekommt dieses Second Base jetzt. Entweder er oder Gabriel Arias, die beiden können auf Shortstop bzw. auf Second Base spielen. Momentan würde man sagen, er ist der Gesetzte für die Second Base und Gabriel Arias auf der Shortstop-Position. Travis Bezzana kommt noch, Juan Brito kommt noch und beide sind Second Baseman, also könnte diese Position auch im Laufe der Saison volatil werden. Third Base, José Ramírez, steht wieder eins, brauchen wir nicht drum herum reden. Er wird noch nicht seine Leistung in irgendeiner Weise, weil seine Leistung wird sich nicht einschränken lassen. Der ist immer noch auf der Höhe der Zeit. Auf der Bank, beziehungsweise, im Outfield haben wir Stephen Kwan, Nolan Jones, Chase DeLauter und George Valera. Valera, DeLauter und Stephen Kwan, das wäre eigentlich so das Outfield, was sich Stephen Vogt und die Cleveland Guardians wünschen würden. Nolan Jones ist ein Spieler, der auf allen drei Positionen spielen kann und wenn alles gut läuft, spielen DeLauter und Valera da und dann werden wir Stephen Kwan und Valera und DeLauter in den nächsten Jahren dort auf dem Outfield sehen. Bench Utility, Daniel Schneemann, der kann auch im Sommer spielen. Es tut mir leid.
Oh mein Gott.
Ja, es tut Andreas. Mir leid. Mann.
Das war so gut.
Das ist wie ein Ball, der auf der Straße liegt, oder?
Man muss gekickt werden.
Man kann nicht vorbeigehen.
Nein. Ja. Starting Pitching wird wahrscheinlich aus 5 Leuten bestehen. Gavin Williams, Tanner Bibee, Slade Ciccone, Logan Allen, Joey Cantillo. Da kommt jetzt allerdings auch noch Parker Messick mit dazu. Parker Messick ist Rookie letztes Jahr gewesen und hat sehr, sehr gut gepitcht im September. Also auch er könnte in dieser Rotation sein. Vielleicht sogar eine 6-Mann-Rotation, vielleicht einer ins Long Relief. Aber Joey Cantillo zum Beispiel hat Erfahrung im Relief und hat letztes Jahr im September ein 1,55er ERA in 29 Innings im September gehabt. Also auch er hat so ein bisschen Vertrauensvorschuss dann von Stephen Vogt verdient. Und dann haben wir im Relief eine relativ volatile Situation, weil wir dort sehr viele Spieler haben, die späte Innings pitchen können. Sie haben sich Sean Armstrong geholt, der bei den Texas Rangers letztes Jahr ein sehr gutes Jahr hatten für ein Jahr und 5 Millionen Dollar. Sie haben Peyton Pallette, einen Rule 5 Draft Pick bekommen. Der muss allerdings zum White Sox zurück, sollte er nicht in diesen Big League Roster kommen. Sie haben noch Colin Holderman, einen Linkshänder. Tim Herron wäre ein zweiter Linkshänder. Und dann hat man eigentlich so mit Connor Brockton, vielleicht auch mit Non-Roster-Invitees wie Kobe Allard, Pedro Avila und Cody Ure ein durchaus fähiges Pitching. Wir müssen bei den Cleveland Guardians ein kleines bisschen einen anderen Ansatz wählen als bei anderen Teams. Das ist ein Team, was sich darauf versteift hat, jetzt wirklich junge Leute nach vorne zu bringen. Sie haben nie einen wirklichen teuren Roster gehabt. Auch dieses Jahr versuchen sie es wieder mit jungen Leuten und das haben sie in den letzten Jahren hinbekommen. Dazu haben sie anscheinend und offensichtlich mit Stephen Vogt einen der besten Manager in der Liga momentan, 2 Jahre hintereinander AL Manager of the Year. Und dazu haben sie mit José Ramírez einen absoluten Anker. Ich traue ihnen zwischen Platz 1 und Platz 4 in diesem Jahr alles zu. Ich habe sie jetzt im Moment erstmal auf Platz 3, aber wäre nicht überrascht, würden sie die Division auch dieses Jahr wieder gewinnen, nachdem sie mit 25 Spielen Ende April zurückgelegen haben oder so. Florian, du lachst schon, dann kannst du ja gleich mal was dazu sagen.
Die Anzahl der Teams, die weniger Geld ausgeben als die Guardians. Richtig, es ist nur eins, und zwar die Marlins. Die Marlins haben eine Payroll von 78 Millionen in diesem Jahr geschätzt und die Guardians sind auf dem vorletzten Platz mit 94. Also es ist ja nicht so, dass Cleveland ist natürlich kein New York, kein LA, kein Chicago, kein Atlanta. Das ist klar, es ist ein Small Market. Nichtsdestotrotz geben zum Beispiel auch die Rays mehr Geld aus oder die Twins oder die Cardinals und, und.
Also die Rockies.
Die Rockies geben mehr Geld aus. Gut, das liegt alles in wahrscheinlich an dem Vertrag von Chris Bryant. Aber ja, trotz allem, es besteht ja die Möglichkeit, die Besitzer der Guardians, denen wird ja nicht verboten, Geld auszugeben. Sagen wir es mal so. Es gibt ja keine Regel, das zu tun. Wenn man jetzt überlegt, dass die Franchise wurde 2000 gekauft von Larry Dolan für 323 Millionen Dollar. Und im Moment wird sie bei ungefähr 155 Milliarden Dollar.
Was?
Geschätzt.
155 Milliarden?
Billion ist
Milliarden. Das ist
ja.
155?
Ja, 1,55.
Das ist Benelux.
Ja, nein, 1,55 Milliarden. Also das heißt, auch dort, ne, der Wert hat sich gesteigert. Es ist alles, also es geht auch in Cleveland voran. Also die Franchise wird wertvoller. Trotz auch, also ich glaube auch die Schwierigkeiten vom alten Namen zum neuen Namen, auch das hat sich langsam gesettelt. Also das geht alles voran, das ist alles gut. Du hast mit José Ramírez einer der besten Third Baseman der American League, wenn nicht sogar gesamten MLB, also in den Top 3 sehe ich wenig über ihm. Das heißt, das ist schon, also da ist ja was da und trotzdem geben sie kein Geld aus. Du musst aber auch kein Geld ausgeben und das zeigen sie dann wiederum, denn du bist letztes Jahr Erster geworden mit, gut, 20 Millionen mehr Ausgaben im letzten Jahr, aber eben mit all den Hindernissen, die du erklärt hast. Und ich tue mir, ich weiß nicht, wo ich die einschätzen soll. Wenn man sich die Pecota Predicted Standings anguckt, dann ist die Simulation, sagt, dass sie nur 76 Siege bekommen. Und nein, das glaube ich nicht.
Das ist
kein Team, was unter 500 landet. Es ist aber auch nicht so, dass ich denke, sie werden 96 Siege schaffen. Also, und irgendwo dazwischen schätze ich sie ein. Und sie haben weiterhin eine schlechte Offensive. Da haben sie nichts getan in diesem Jahr, weil sie sich nicht verstärkt haben. Deswegen wird das größere Problem sein. Kriegen sie aber weiterhin nicht so viele Runs gegen sich. Es ist ja in Ordnung. Das Pitching ist gut. Da kann man, auch wenn sie Ortiz und Classe vermutlich, oder nicht nur vermutlich, diese Saison nicht wiedersehen werden, ist das immer noch ein Top-Relief-Pitching auch, was du gerade erklärt hast. Deswegen 83, 84 Siege und das könnte eben für Platz 1, für Platz 2 oder Platz 3 reichen. Ja, ich würde sie jetzt, wenn man mir die Waffe an die Stirn setzt, würde ich auch sagen Platz 3.
Axel schreibt noch.
Axel schreibt noch an dich oder an uns in die Gruppe.
Ja.
Also, Cleveland Guardians. Cleveland Guardians hatten seit 2013 genau zwei Seasons mit negativem Rekord. Zwei. Trotzdem, dass sie halt die Taschen zugenäht haben. Trotzdem, dass sie halt in der Free Agency und im Trading eher konservativ arbeiten. Sagen wir es mal so.
Wie gesagt, die Dodgers und die Yankees haben mehr Siege seit 2013 als die Guardians.
Und bei diesen zwei Losing Season ist eine 80-82 von, ich glaube, 2021 noch dabei. Mhm. Ansonsten haben sie immer einen positiven Rekord. Und wenn man sich die letzte Saison anguckt, als Blaupause dieser gesamten Franchise, dann ist es ist ja gar nicht zu erklären, wie ein Team, das 28. Mit Run scored und 29. OBP ist, 15,5 Spiele zum Divisionssieg aufholt. Das ist ja nicht zu erklären. Also ist irgendwas in diesem Team läuft trotzdem richtig. Und wenn ich mir das Hitting angucke, dann ist es genau wie im letzten Jahr. Ich habe überhaupt keine Idee, warum die Cleveland Guardians Divisionssieger werden sollten mit dieser Offensive. Null. Ich habe großes Vertrauen in das Pitching, wie immer. Das ist ja traditionell auch im Farmsystem sehr, sehr gut in Cleveland. Da kommt ja ständig was nach, wirklich. Allerdings gibt es quasi, es gibt gar kein offensives Farmsystem. Die sind halt da, weil sie weil sonst die Spiele nicht stattfinden können. So, und es ist für mich ein völliges Paradoxum, dieses Team, weil du hast ein absolutes Elite-Pitching, du hast aber auf der anderen Seite ein Hitting, was den Ansprüchen eines MLB-Teams eigentlich so nicht genügt. Und trotzdem weigere ich mich, die Guardians irgendwie abzuschreiben und zu sagen, ja, das kann mit diesem Hitting nichts werden, weil sie haben es uns jetzt über eine Dekade bewiesen, dass all das, was wir vorher gesagt haben, überhaupt keine Rolle spielt, wenn sie am Ende halt im letzten Spiel mit einem Walk-off-Home-Run den Divisionstitel holen. Und wenn sie halt diese 1-0-Spiele gewinnen, diese 2-1-Spiele gewinnen, dann spielt es halt überhaupt keine Rolle, ob da ein Aaron Judge mit dabei ist oder wer auch immer. Deswegen, und großer Punkt, den du gesagt hast, Manager ist anscheinend ein absoluter Pluspunkt auch noch für die Cleveland Guardians. Mhm. Ich traue ihnen anders. Ich will noch eine Sache sagen. Was dieses Jahr vielleicht ein bisschen gegen die Guardians sprechen kann, ist, dass in der Division in der Offseason sehr, sehr viel los war. Dass also die Tigers, zu denen wir ja gleich noch kommen, mit Schaum vorm Mund durch die Gegend gerannt sind. Und die Cleveland Guardians da nicht wirklich reagiert haben. Es könnte also dieses Jahr tatsächlich zu einer größeren Diskrepanz kommen als in den letzten Jahren. Deswegen habe ich sie nicht auf 1 bis 3, sondern ich habe sie auf 2 bis 3. Ich würde aber tatsächlich mich jetzt schon festlegen und würde sagen, sie werden Zweiter, und ich traue ihnen tatsächlich auch mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen Resilienz den Einzug in die Playoffs über eine Wildcard-Karte zu. Da muss viel passen, aber ich möchte es auf keinen Fall ausschließen, und ich finde halt, dieses Team ist nicht zu unterschätzen, auch wenn ich halt wirklich die Frage stelle, warum wird nicht ein bisschen mehr Geld ausgegeben, um ein bisschen mehr in die Offensive zu investieren?
Eine -6-Run-Differential über die gesamte Saison getragen und die Division gewonnen. Das kannst du
ja auch ich sag ja, erzählen. Die waren 28. in Runs scored und 29. ja. im OBP. Das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist
Klar. Ja. Und José Ramírez hat einen 133er Weighted Runs Created Plus, also der bei 100 einen normalen Spieler macht auf der Third Base Position damit. Vor Junio Caminero, der wirklich auch nicht schlecht ist, vor Michael Garcia von den Royals, zu dem kommen wir noch. Also in der American League ist er eben auch noch einer der besten Spieler. Und
er hat keinen Schutz. Also du kannst um ihn rumpitchen.
In der Lineup, ja. Ja, absolut. Also ich bin auch sehr gespannt, und man stelle sich nur mal vor, die Giants hätten sich für Stephen Vogt entschieden damals. Der war in der Debatte, dass der Trainer, Manager bei den Giants wird. Weil ich glaube, auch das ist auch noch ein Riesenfund. Also das scheint ja ein wirklich guter Manager zu sein. Also
Seitdem Rachel Phelps nicht mehr die Besitzerin der Guardians ist, geht's aufwärts dann, ne?
Wo wollte die hin? Nach Miami, ne?
Die wollte nach Miami, ja.
Da, wo es wärmer ist.
Also die Cleveland Guardians, es ist tatsächlich ein relatives Rätsel, wo sie am Ende landen werden, aber das macht diese Division tatsächlich relativ spannend. Wir kommen gleich auf die Detroit Tigers, wollen aber als erstes über die Kansas City Royals reden, weil die stehen jetzt schon auch seit längerer Zeit in den Startlöchern, und Florian, kommen sie diesmal aus den Blöcken?
Also ohne die Kansas City Royals wirst du diese Division nicht gewinnen können. Du musst an denen vorbei. Die werden sich weiterhin dir in den Weg stellen, um zu verhindern, dass du sie gewinnst. Letztes Jahr war ja keine schlechte Saison, wenn man es mal so anfängt, mit 82 Siegen, aber es war auch nicht das, was sich die Royals erwartet hatten. Sie waren schon weiter auf dem Weg von den, wir gewinnen 2015 die World Series, sind dann natürlich, wie es normal ist, verlieren wir Free Agents dadurch, dass wir kein Big Market sind. Da sind sie ja aus diesem Loch sind sie ja jetzt schon zum Glück für die Royals-Fans länger wieder raus. bis auf Salvador Perez, der ewige Salvador Perez, ist auch niemand mehr aus der Mannschaft da. Ich bin immer noch, also ich musste dreimal gucken, welche Backup-Catcher haben die eigentlich.
Brauchen sie nicht.
Der alte Mann steht einfach jeden, nicht jeden Tag, aber der steht sehr häufig weiterhin hinter der Platte. Und ja, ist weiterhin da und ist
das auch Problem ist, der kommt nicht mehr aus der Hocke raus, deswegen muss er da bleiben.
Der wird abends, wird der auf eine Sackkarre gestellt und am nächsten Morgen wieder auf seine Position gekarrt.
Ja, ja, genau. Ja. Und wir wissen Knarz. Aber ja auch, wie das ist, wenn du eben einen Spieler hast, der vielleicht so eine Position blockiert, ne, um dass du dich dort weiterentwickelst. Etwas, wo wir gerade über bei den Guardians waren, etwas, was dort eben nicht passiert ist, das könntest du hier vielleicht haben. Aber auch, wenn man sich das jetzt alles dazu nimmt, Salvador Perez ist auf der Catching-Position predicted mit 1,4 Wins Above Replacement. Also trotz seiner 35 Jahre ist er immer noch besser als der 1,5 Siege besser als der Durchschnittscatcher der MLB. Also blockiert er meines Erachtens keine Position im Moment. Er wird vermutlich auch noch mal auf der Designated Hitter-Position dann sein. Auch das ist ganz normal, gerade wenn Catcher älter werden. Aber das ist auch nicht das große Problem. Denn wenn man sich anguckt, was war letztes Jahr das Problem der Kansas City Royals? Sie haben zu wenig offensive Produktion aus dem Outfield bekommen und vom Designated Hitter. So, das war so eins der Themen, die nicht gut waren im letzten Jahr. Also, wenn das Outfield nicht richtig produziert, was machst du denn? Was sind die zwei Dinge, die du machen kannst? Du kaufst teuer Spieler ein oder du veränderst einfach die Dimension deines Stadions.
Das haben die Orioles auch schon gemacht.
Genau, wofür haben sich die Royals entschieden? Richtig. Die Leftfield und Rightfield Wall sind 9 Fuß, also 3 Meter näher rangekommen. Und das Left Center und Right Center 10 Fuß. Centerfield ist das gleiche geblieben, also da bleiben die Dimensionen, wie sie sind. Und sie haben vor allem noch mal was mit der Höhe des Zauns auch noch reguliert, aber nicht nach oben, sondern nach unten. Ist jetzt 8,5 Fuß hoch, nicht mehr 10. Also heißt, wenn man was verändern will, dann macht man es da am einfachsten. Ich bin sehr gespannt, ob das irgendeine Auswirkung haben wird, denn es schlagen ja nicht nur die Outfielder der Kansas, die Spieler der Kansas City Royals dort in dem Stadion, sondern auch die anderen. Also ja, nehmen wir das mal als...
Entschuldige, wenn ich die gerade einwerfe. Wie sauer Aaron Judge war, dass diese Left-Field-Wall vom Orioles im Kempton Park, dass die nach hinten gesetzt worden ist. Wie sauer der war darüber, weil er vorher 70 Homeruns in einer Saison gerade in Kempton gemacht hat. Das ist sehr, sehr lustig.
Ja, also ne, das heißt, einmal kannst du das tun. Das Zweite, was du tun müsstest, wäre eben, dass du auf den Positionen dann dich etwas verbesserst, etwas stärker wirst. Sie haben auch einen Leftfielder geholt in der Saison, der auch in der Starting-Lineup stehen wird. Das ist Isaiah Collins, kommt von den Brewers, haben sie getradet in diesem Winter. Dazu haben sie jetzt noch verpflichtet Starling Marte, der ist jetzt gerade neu seit März dabei. Der kam von den New York Mets, also auch jemand, der das Outfield wieder verstärken kann. Und Lane Thomas kam als Free Agent von den Guardians, also 3-mal im Outfield etwas getan, weil dort eine Schwäche zu sehen war. Eine Stärke ist das Infield. Also ein Infield mit Michael Garcia, Bobby Witt Jr. und Second Baseman ist Jonathan India, genau, und auf der First Base Vinny Pascatino, halte ich für defensiv eines der stärksten Infields der Liga. Das muss sich nicht verstecken. Ich glaube, zu Bobby Witt Jr. brauchen wir nicht so viel erzählen. Der wird wieder eine Saison auf 2026 auf die Platte bringen, die ihm MVP-Votes geben wird. Und er ist einer der besten Spieler der American League und auf der Shortstop-Position sehe ich auch in der American League nicht viele, die vor ihm stehen. Also das ist deren Topspieler, das ist völlig in Ordnung. Aber im letzten Jahr ist dann so ein bisschen, danach fiel es sehr stark ab. Einer, der nicht so häufig besprochen wird, ist Michael Garcia. Ist auch von den Royals gedraftet worden vor vier Jahren. Ich glaube, das ist einer der Spieler, die in den Statistiken halt, der taucht halt nicht immer in den keine Ahnung, auf Platz 1 irgendwo auf. Also der ist nicht derjenige, der den besten Durchschnitt hat, aber er ist immer mit oben dabei. Er ist nicht derjenige, der den besten OPS hat, aber er ist oben mit dabei. Wird auch in den vielen Vorschauen als einer der meist unterschätztesten Spieler genommen. Von dem erwartet man sich in diesem Jahr den nächsten Schritt, einen weiteren Schritt, dass der auch offensiv wieder so produziert, wie er es drauf, also wie er es kann. Also das ist, glaube ich, jemand, der offensiv da nochmal einen Schritt nach vorne gehen kann. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass im letzten Jahr die offensive Produktion nicht so stark war. Also sie hatten Löcher und die haben sie versucht zu stopfen. Ich glaube aber, sie haben da nicht genug getan. Vor zwei Jahren und vor drei Jahren, also nee, letztes Jahr und vor zwei Jahren haben wir die Royals ob ihrer Free Agent Periode sehr gelobt. Sie haben sich sehr viele Spieler dazugeholt, obwohl wir gedacht haben, Mensch, die sind noch gar nicht so weit. Die brauchen diesen Schritt. Und jetzt ergänzen wir unsere jungen Spieler mit erfahrenen Free Agents. Das ist noch zu früh. Sie haben es aber gemacht. Und ich glaube, das ist auch ihre größte Stärke. Ihre größte Stärke wird sein, dass das Team eben nicht wieder komplett durcheinander gewürfelt wurde, sondern dass die Spieler sich kennen. Sie wissen, was sie voneinander haben. Und es ist ja insgesamt auch ein Team gewesen, was schon im letzten Jahr 82 Siege eingefahren hat, mit Löchern in der Offensive. Pitching-wise, Cole Reagans, Michael Walker, Chris Bubik, Fess Logo, Noah Cameron wird deren Starting-Rotation sein. Also auch hier, es ist keine Stärke in dieser Division. Da gibt es, also ich sehe das Guardians-Pitching immer noch etwas besser als das der Royals. Aber es ist eben auch nicht das schlechteste Pitching. Und es ist mehr als noch der Durchschnitt, das Pitching. Und ich glaube, auch hier können wir von den Royals erwarten, dass sie wie im letzten Jahr nicht da keine Probleme haben werden, sagen wir es mal so. Das Relief-Pitching, und das machen sie alle. Ich glaube, wir haben, glaube ich, kein Team, das sich nicht Relief-Pitcher dazugeholt haben. Aber das war letztes Jahr etwas, auf das sie sich nicht so stark verlassen konnten. Sie hatten mit Carlos Estevez hatten sie einen wirklich starken Closer. Den haben sie zum Glück auch behalten können. Der ist weiter unter Vertrag. Das läuft alles gut. Sie haben sich aber jetzt mit Matt Strahm, Nick Mears und Alex Lang haben sie sich drei weitere Relief-Pitcher dazugeholt, die das Team verstärken werden. Davon geht jetzt erstmal jeder aus. Was am Ende darüber herauskommt, das können wir nicht wissen. Aber ich glaube, was die Pitching-Leistung angeht, sehe ich nicht, dass sie sich verschlechtert haben, sondern dass sie das Niveau halten konnten. Trotz zum Beispiel, dass sie Michael Lorenzen an die Colorado Rockies verloren haben. Naja, jetzt überlegt man, wo ist er hingegangen? Zu den Colorado Rockies. Okay, ich glaube, dann kannst du auch auf so einen Pitcher vielleicht verzichten und sagen, naja, ich warte vielleicht darauf, was ich mir entweder dann noch aus der Farm hole oder wenn es Trade Deadline eben notwendig ist, entsprechend auch noch Spieler dazu holen. Sie haben in ihrem Minor League System haben sie noch junge Starting Pitcher, deren MLB-Niveau auch in diesem Jahr schon erreicht werden kann. Also es wird davon ausgegangen, dass sie auch in diesem Jahr schon Innings werfen können. Da haben wir Luanda Avila, der bei ihrem eigenen Prospect Ranking das drittbeste Prospect ist. Ben Kutmar ist das viertbeste Prospect. Also auch hier sieht man, da könnte dann auch wieder Unterstützung aus von jungen Leuten kommen. Alles in allem halte ich die Royals Ich würde es mir wünschen, wenn sie diesen Schritt gehen könnten und Erster werden. Ich glaube aber, dass sie das in diesem Jahr wieder nicht schaffen werden, weil die Tigers dann den Deut besser sind. Keine Ahnung. Die Tigers werden dann 85 Siege haben, 86 Siege haben und die Royals hatten 84. Irgendwie so. Deswegen lege ich mich jetzt fest, sie werden Erster. Sie gewinnen die Division mit. Ich weiß es doch nicht. Also sie sind auf jeden Fall in der Lage, diese Division zu gewinnen. Es ist aber nicht so, dass sie dominieren werden, dass sie von vorne weg die Division anführen werden und dann bis zum Ende durch die Position, die ersten Platz verteidigen können. Ich glaube, sie werden einen positiven Rekord haben, das ist klar, dafür sind sie zu gut. Ob es für die Playoffs reicht, hängt für mich tatsächlich in diesem Jahr komplett von der American League East ab. Weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das einfach eine Hammer-Division wird, wo sogar fünf Teams in der Lage sind, mit einem 500er-Rekord rauszugehen. Und deswegen, ich tippe sie auf 1. Jetzt habe ich es gesagt.
Axel?
Die Royals sind ein gutes Team. Das Pitching ist gut. Das Pitching ist tief. Es ist ein wirklich, wirklich gutes Team. Mein Problem ist, ich traue ihnen keinen Cent über den Weg. Kein Zentimeter traue ich ihnen über den Weg. Wir haben mit Bobby Witt Jr. jemanden, der, und das ist jetzt meine bold prediction, der erste Spieler in der American League ist, der eine 40-40-Saison dieses Jahr hinlegen wird. 40 Home Run, 40 Steals. Seit, wer war's? A-Rod? 98? Ich hatte es irgendwo gelesen.
Ja.
Ich google es währenddessen.
Absoluter All-Star. Absoluter MVP-Kandidat. Wir haben gute junge Spieler im Line-Up. Wir haben alle Inhaltsstoffe, um ein 90-Siege-Team zu sehen. Ich traue ihnen nicht über den Weg. Ich weiß nicht wirklich, warum. Wahrscheinlich sind das die ersten. Also im letzten Jahr war es ja auch so, dass man gesagt hat, die Royals sind eigentlich ein Team, was es schaffen kann, schon letztes Jahr, was so ein bisschen an der Kante steht zu einem absoluten Titelkandidaten, jedenfalls für den Divisionstitel. Und dann waren die ersten zwei Monate, der April und der Mai, bei den Royals, keine Ahnung, sie haben, glaube ich, in den ersten 50 Spielen haben sie 40 Runs gescored. Und ich habe immer noch so ein bisschen das Gefühl, irgendwas stimmt nicht im Line-Up. Ich kann das sehr, sehr schlecht festmachen. Ich kann mich auch sehr täuschen und die Royals werden die Division dieses Jahr gewinnen. Das ist durchaus im Bereich des Möglichen, weil das Team ist gut. Und es gibt gar nicht so viele Kritikpunkte, die man aufzählen kann. Das ist einfach mein Bauchgefühl, dass ich ihnen nicht über den Weg traue. Und deswegen sage ich, dass sie Dritter werden. Aus irrationalen Gründen. Ich kann es nicht besser beschreiben.
Es könnten aber auch 84 Siege Dritter sein und der zweite 85.
Nee, ich sag ja nicht, dass die irgendwo auf 75 Siege rauskommen. Ja. Ich traue ihnen schon zu, dass sie einen positiven Rekord haben. Und ich glaube auch, dass sie guten Baseball spielen. Und wie gesagt, ich habe gar keine großen Kritikpunkte an der Zusammenstellung der Mannschaft.
Dass man eine Vorschau macht und sagt, dass die Mannschaft ist gut, es ist alles in Ordnung, aber vielleicht werden sie nur Dritter, ist auch nicht häufig.
Naja, aber
haben wir über die Padres auch gesagt.
Ja. Nee, es ist ja auch so, die anderen Teilnehmer in dieser Division spielen da ja auch eine Rolle. Und ich habe halt mehr Vertrauen in die Guardians und in die Tigers als in die Royals dieses Jahr. So, was nicht bedeutet, dass die Royals einen schlechten Job gemacht haben. Es kann beide Wahrheiten geben.
Also, ich zäume mir das Pferd ein bisschen anders auf als du, bin allerdings am Ende der gleichen Meinung wie du. Also, ich würde nicht sagen, dass ich ihnen nicht über den Weg traue. Ich hätte jetzt gesagt, Leute, dieses Jahr müsste aber mal performen. Also jetzt muss mal was kommen, jetzt muss mal was passieren. Ich habe mir 3 Jahre lang angeguckt, wie ihr die 3 Minus nach Hause gebracht habt und hab immer auf den Kopf getätschelt und hab gesagt, ja, du bist halt nicht schlauer. Aber in diesem Fall, in diesem Jahr, du bist schlauer und du musst es einfach ein bisschen mehr bringen und ein ganz kleines bisschen mehr musst du bringen.
3-mal die Woche bei der Schülerhilfe.
So sieht's nämlich aus. Es war teuer genug.
Ja,
es war teuer
genug.
Wir haben den Klassenstreber mit Bobby Witt Jr., von dem musst du dann mal abgucken. Ihr alle müsst von ihm mal ein bisschen abgucken. Die letzte Saison in der American League war tatsächlich von A-Rod 1998 bei den Mariners. Davor, also danach, Ronald Acuna Jr., Shohei und Alfonso Soriano für die Nationals 2006. Das ist etwas, was man vergessen hat. Jedenfalls, ich bin der gleichen Meinung wie du, das ist ein gutes Team. Das Starting Pitching mit Reagans, mit Seth Lugo, mit Michael Walker, wenn du Michael Walker an der 3 oder an der 4 hast, hast du keinerlei Probleme, dann läuft das für dich. Auch ich mag solche Leute wie Bailey Falter noch im Hintergrund. Das Bullpen ist gut, ich bin ein großer Fan von Lucas Urjack, Carlos Estevez als Closer, Matt Strom, das ist 7., 8., 9. Inning ist geklärt bei den Royals. Sie haben mit Salvador Perez eine absolute Präsenz auf der Catching-Position, aber ich möchte dieses Jahr mehr sehen von Vinny Pascantino. Ich möchte mehr sehen von Jack Caglianone. Und ich möchte dann auch mehr sehen von Leuten wie Jonathan India, der mich letztes Jahr enttäuscht hat. Von jemandem wie Michael Garcia, der irgendwo zwischen Infield und Outfield herum meandert. Ich weiß nicht, wo die Royals ihn dann wirklich vorgesehen haben. Lane Thomas, Darling Marte, mit dem haben sie auch nochmal eine Präsenz, der einer der Erfahrenen ist. Es muss mehr kommen in diesem Jahr. Und man hat sich das 2 Jahre lang angeschaut und hat gesagt, ja, die Royals sind auf dem besten Wege. Sie haben ja wirklich einen radikalen Umbruch gehabt. 2015 erst noch die World Series gewonnen, danach einmal quer vom All Richtung Boden, aber ohne in irgendeiner Weise einen Fallschirm zu haben. Und dann haben sie sich wieder rausgearbeitet und man wusste, ja, das ist ein vielversprechendes Team. Ich will jetzt auch was sehen. Jetzt, dieses Jahr möchte ich was sehen. Ich habe sie auf Platz 2. Und möchte keine Ausreden hören, warum es nicht für die Playoff, für die Wildcard-Teilnahme in diesem Jahr reicht. Da möchte ich keine Ausreden hören. Also ich habe hab eine klare Nummer 1 mit den Tigers.
Aber wir haben sie jetzt wirklich auf 1, 2 und 3 getippt. Das ist sehr 1, schön.
2 oder 3, du musst dich entscheiden. 3 Felder sind frei. Ja, wie gesagt, ich habe sie auf 2. Ich glaube, dass sie knapp vor den Guardians landen werden. Die Guardians sind die Erfahreneren, was das angeht. Aber wie gesagt, jetzt haue ich mal mit meiner Faust auf den Tisch. Jetzt hier, dieses Jahr muss was passieren bei den
Royals. Aber es ist schon alles sehr, sehr offen, ne?
Mhm. Ja, ja.
Ja, ja.
Für mich sticht halt ein Team heraus. Und das sind die Detroit Tigers. Und das stellt Axel jetzt vor, das Team.
Ja, für mich auch. Für mich stechen die Tigers auch hervor. Und wenn wir über die Tigers reden, dann müssen wir natürlich ein bisschen zurückblicken und über den Kollaps in der letzten Saison nochmal, müssen uns den vergegenwärtigen. 15,5 Spiele, Andreas hat es eben bei der Vorstellung der Cleveland Guardians schon angemerkt, haben sie dann verloren und sind am Ende nur auf Platz 2 in der Division eingelaufen. Und dann hat sich Scott Harris, der Chef im Front Office, gesagt, okay, wir haben jetzt Winter, wir werden jetzt mal durch die Liga meandern und gucken, was wir uns hier holen können. Und wir müssen, bevor wir mit dem aktuellen Team anfangen, tatsächlich mit dieser Offseason anfangen, weil die Tigers haben meines Erachtens die wahrscheinlich aggressivste Offseason seit ewigen Zeiten hingelegt mit den Signings, die sie in diesem Winter gemacht haben. Zuvorderst natürlich Framber Valdez, 3 Jahre, 115 Millionen, wahrscheinlich der wichtigste Move in der Offseason. Du kaufst dir 30 Starts im Jahr, du kaufst dir Groundball-Dominanz und Playoff-Erfahrung. Du schaffst mit Tarik Skubal einen One-Two-Punch, der in der American League und gerade in den Playoffs eine Rolle spielen kann, eine Rolle spielen wird. Framber Valdez, absoluter Monster-Move. Dazu Justin Verlander, 1 Jahr 13 Millionen. Ist das ein sentimentaler Trade? Ja, wahrscheinlich schon. Aber ich finde ihn auch strategisch klug. Verlander hatte in 2025 am Ende eine richtig gute Form. 2,60er ERA in seinen letzten 13 Starts. Das ist sehr, sehr gut. Und dann hat er auch noch mal auf seine alten Tage einen neuen Pitch entwickelt, den Sweeper. Da hat er tatsächlich noch mal eine Überraschung in petto gehabt. Wenn du ihn an 4-5 in der Rotation einbringst und dann gleichzeitig noch eine Mentorenrolle übergibst für die jungen Pitcher, das ist ein Deal ohne Risiko. Gleyber Torres ist gekauft worden. 1 Jahr, 22 Millionen als Qualifying Offer. Das ist ein solider Trade nicht spektakulär, aber durchaus solide. Gleyber Torres, mit dem holst du dir Play-Disziplin. Du hast eine gewisse Veteranenpräsenz. Ist eine aktuell kurzfristige Lösung, weil man noch nicht ganz weiß, was mit McGonagall ist. Bis der fit ist, will man auf Second Base Gleyber Torres als Option haben. Finde ich auch in Ordnung. Kyle Finnegan ist ein stabiler Reliever. Der hat sogar Closing-Erfahrung. Damit kannst du Kenley Jansen entlasten. Du hast mehr Flexibilität im siebten, achten Inning. Du kannst ihn als Setup-Man nutzen. Du kannst ihn tatsächlich auch als Pre-Setup-Man nutzen. 2 Jahre, 19 Millionen, auch völlig in Ordnung. Der eben angesprochene Kenley Jansen ist natürlich jemand, über den man gar nicht so viel sagen muss. Er wird der Closer sein, der Day-to-Day-Closer. Ein Jahr, $11 Millionen. Du hast natürlich ein gewisses Altersrisiko. Der ist mittlerweile 38 Jahre alt, aber seine letzte Saison war richtig stark. 3,15er ERA. Ich finde, da kann man auch nicht viel gegen sagen. Und dann hast du dir noch Drew Anderson geholt für ein Jahr, $7 Millionen. Der aus der KBO kommt. Der war in der KBO sehr, sehr dominant. Ist da 2021 hingegangen. Hat dort jetzt 4 Jahre gespielt, kommt jetzt zurück. Das ist natürlich ein gewisser Unsicherheitsfaktor, aber du machst damit noch was für die Pitching-Tiefe. Und das war die Offseason. Und wer jetzt genau mitgeschrieben hat, der sieht, das sind alles keine langfristigen Trades. Das sind Trades zur Window of Opportunity. Das sind Trades für dieses Jahr ist dieses Jahr. Wir möchten dominant sein. Wir möchten in diesem Jahr die Division dominieren. Und ich glaube, dass das ein sehr, sehr deutliches Zeichen in der Offseason war, zu sagen, jetzt müssen wir. Und wir können uns sowas wie letztes Jahr nicht mehr erlauben. Und ich finde, dass sie damit sehr, sehr viel richtig gemacht haben. Das Pitching, die Rotation mit Skubal, mit Valdez, mit Flaherty, mit Verlander, mit Mais, Top 5. Absolute dominante Pitching-Rotation. Sie haben sehr, sehr viel Tiefe, auch im Bullpen, wo ich sage, es gibt wahrscheinlich gar keinen, also mir fällt tatsächlich kein Team ein, was so tief besetzt ist im Bullpen wie die Detroit Tigers. Du hast mit Kenley Jansen halt den Closer, dann hast du mit Will West, Kyle Flanagan, Tyler Holton, Brett Hunter, Brandon Hanifee, Middle und Late Reliever, mit denen du jeden Tag arbeiten kannst. Du hast ein gutes Line-Up, auch wenn ich sage, dass das Line-Up vielleicht ein bisschen weniger die Stärke ist als das Pitching. 4 Linkshändler, 5 Rechtshänder. Die Stärke ist absolute die Mitte mit der Power, Green, Torkelson, Keys. Bei der unteren Hälfte hast du tatsächlich ein bisschen, naja, noch Entwicklungspotenzial mit Baez und Dingler. Aber du hast große Flexibilität. Ich gehe das Line-Up mal kurz durch. Du hast mit Dylan Dingler den Catcher. Absolute Elite-Defense. Hat einen starken Arm. Sehr gutes Framing. Hat aber die Probleme in der Offensive, vor allen Dingen, was seine Konsistenz angeht. Sein Setup-Man wird Jake Rogers sein, der Veteran, der immer noch Power hat, aber mittlerweile eine sehr, sehr große Verletzungsanfälligkeit. Auf der First Base sehen wir Spencer Torkelson, auch viel Power, hat aber, muss an seiner Plate-Disziplin arbeiten. Seine Defense ist nicht die beste und seine Strikeout-Rate ist einfach zu hoch. Second Base wird halt Gleyber Torres sein. Eben schon gesagt, seine Plate-Disziplin ist hervorragend. Er ist ein sehr guter Contact-Batter. Ist aber mittlerweile dann auch schon kurz vor 30 und seine Defensive ist auch nicht mehr die sie vor 6-7 Jahren war. Und jetzt kommen wir zur Problemposition, das ist nämlich Javier Baez auf der Shortstop. Du hast mit Javier Baez natürlich Erfahrung ohne Ende. Du hast Disziplin, du hast bessere Disziplin als Javier Baez vor 3 Jahren, aber es ist immer noch nicht das hundertprozentige, was du haben willst. Trotzdem ist Javier Baez erstens jemand, der viel Geld blockt mit seinem Vertrag, der ein bisschen die Position ist, wo man nicht genau weiß, hilft der uns tatsächlich noch weiter. Ist halt mittlerweile auch tatsächlich in ein Alter gekommen, wo du sagst, kann ich den jeden Tag auf Shortstop einsetzen? Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist die Problemposition bei den Detroit Tigers, aber auch fast die einzige. Auf Third Base wird Colt Keys stehen, auch absolutes Workhorse und Power-Hitter, der dazu eine ziemlich gute Play-Disziplin hat, hat aber noch ein bisschen Schwierigkeiten mit der defensiven Anpassung an die Third Base. Muss man gucken, wie das funktioniert. Ich traue es ihm aber durchaus zu. Im Outfield haben wir von links nach rechts Riley Green, Parker Meadows und Wenzel Perez. Das sind gute Defensivspieler, solide Offensivspieler, haben aber auch ein bisschen Gesundheitshistorie, vor allen Dingen Riley Green. DH, Cary Carpenter, natürlich Power, Clutch. Auch hier steht das Fragezeichen hinter der Gesundheit. Und damit haben wir schon wahrscheinlich das größte Problem der Detroit Tigers angesprochen. Ist dieses Roster oder bleibt dieses Roster gesund? Haben wir hier über das gesamte Jahr alle Spieler zur Verfügung? Ich hoffe es, ehrlich gesagt, weil ich glaube, so wie die Detroit Tigers sich für dieses Jahr aufgestellt haben, mit dieser sehr, sehr aggressiven Offseason, haben wir das beste Team in der American League Central. Die Rotation ist massiv aufgewertet worden, das Bullpen ist stabilisiert worden. Wir haben viele, viele Veteranen drin, die mit ihrer Präsenz und ihrer Erfahrung sicherlich noch mal etwas für die Bilanz tun können. Damit kommt aber halt auch, wie gesagt, das Verletzungsrisiko. Wenn ich etwas kritisieren müsste in der Offseason, dann vielleicht, dass es keine signifikante Offensivverstärkung gibt und dass sie das Shortstop-Problem um Javier Baez nicht wirklich gelöst haben. Dazu kommt, dass sie, oder anderer Punkt, was wir auch sehen werden in dieser Saison, ist das Farmsystem der Detroit Tigers, was immer noch Elite ist und was immer noch eins der, je nachdem, wo man guckt, Top 5 bis Top 10 Farmsysteme in der MLB ist. Da werden wir vielleicht noch 2, 3 Leute nach oben gezogen sehen, je nachdem, wie die Verletzungssituation aussieht. Besonders sollten wir hier auf die 2 Top 10 Prospects achten. Das ist halt McGonigal und wie heißt der andere?
Max Clark.
Max Clark, genau. Ich sehe im Moment tatsächlich die Detroit Tigers als glasklaren Favoriten. Dazu kommt mit AJ Hinch jemanden, den ich für einen sehr, sehr guten Coach halte, der aber mittlerweile halt auch schon Playoff-Erfahrung hat. Ich traue ihm eine sehr stabile Saison zu als Manager. Ich traue den Tigers eine sehr stabile Saison zu. Und ich habe sie als Favoriten in dieser Division. Ich habe sie auch auf 90 Siege. That being said, ich bleibe dabei, dass diese Division offen ist. Bei den Tigers fehlt auch nicht viel, um irgendwie in der Enttäuschung reinzukommen. Es fehlt auch nicht viel, um zu sagen, oh, da hatten wir uns aber mehr erwartet. Und dieses, es fehlt auch nicht viel, ist vor allen Dingen Offensive. Wenn die Offensive am Anfang der Saison nicht klickt und dann vielleicht knappe Spiele verloren werden, obwohl es einen sehr, sehr starken und guten Pitching-Kader gibt, dann können wir hier auch eventuell eine Überraschung sehen, dass es nach unten geht. Ich glaube das allerdings nicht. Ich traue ihnen im Moment den Divisionstitel zu. Ich habe sie als Favorit, ich habe sie auf der 1, ich habe sie auf 90 Siege glatt. Und ich habe sie in den Playoffs. Ich weiß allerdings nicht, ob ich sie ins Pennant wählen würde. Wahrscheinlich eher nicht.
Darf ich eher? Kann es sein, dass diese Shortstop-Frei-Wie-Beiß-Situation einfach noch nicht aufgeklärt ist, weil Kevin McGonigal nicht der Weg versperrt werden soll? Dass man sagt, okay, wir lassen ihn noch ein Jahr hinter Frei-Wie-Beiß.
Ja, aber McGonigal ist ja auch. Also dafür hat man ja, eigentlich wollte man ihn ja auf 2 setzen und nicht auf Shortstop. Mhm. Und ich glaube, dafür hat man dann ja nochmal nachgerüstet und hat sich Gleyber Torres geholt für das Jahr. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass wir McGonigal dieses Jahr schon sehen werden.
Ich glaube auch, dass sie das beste Team in der Division haben. Ich glaube auch, dass das Pitching enorm hohen Ansprüchen genügt, dass es Top 5 in der American League auf jeden Fall ist, vielleicht sogar Top 5 in der Liga. Das Bullpen meiner Meinung nach genügt allerhöchsten Ansprüchen. Sie brauchen halt eine gute Saison dann auch mal von Spencer Torkelson an der First Base. Der ist so ein ganz kleines bisschen schwankend in seinen Leistungen. Ich glaube, Gleyber Torres, mit dem haben sie vor allen Dingen richtig gute Defensive dazu bekommen. Die Infield-Defensive ist ja durchaus ein Faktor gewesen, gerade in der letzten Saison dann auch für die Tigers. Meiner Meinung nach ist das ein relativ ausgewogener Kader von auch ein, zwei Positionen, bei denen man sagen muss, wir müssen mehr von ihnen erwarten. Aber, ich habe sie auch auf 1, aber ich brauche nicht viel Fantasie, um mir vorzustellen, wie das ganz spektakulär in die Binsen gehen kann bei den Detroit Tigers. Framber Valdez, dem traue ich seit letztem Jahr nicht mehr über den Weg, seitdem er seinen Catcher abgeworfen hat, scheint im Clubhaus nicht der allerbeliebteste gewesen zu sein. Wenn Javier Baez wieder nach allem schwingt, was außerhalb des Infields von den Verkäufern angeboten wird mit Hotdogs und Popcorn und so weiter, kann das eine fiese Saison werden. Wenn Justin Verlander sich früh verletzt und nicht pitchen kann, ist die Pitching-Tiefe sehr früh getestet. Also wie gesagt, es kann hier spektakulär in die Binsen gehen. Ich gehe aber erstmal vom positiven Fall aus und glaube, dass sie Erster werden. Und ich glaube auch, dass sie 90 Siege schaffen werden. Und dass es für sie in diesem Jahr eigentlich schon darum gehen muss, wir müssen so weit wie möglich kommen und wir müssen auf eigentlich in die AL Finals, beziehungsweise wir müssen in die World Series.
Ja, und
AL Championship Series, Entschuldigung.
Ja, und Axel hat es ja auch gut erklärt. Sie haben ja auch viel getan. Also es ist ja nicht so, dass sie sich hingesetzt haben und sagen, och, dieses Jahr sind wir besser, sondern sie haben ja auch Dinge getan. Und das kann man auch ihnen wirklich nur hoch anrechnen. Aber, das ist schon wieder aber, es fehlt für mich, also eigentlich würde ich das Team, was die Detroit Tigers in der Offensive haben, das würde ich auch bei den Cleveland Guardians erwarten, die kein Geld ausgeben. Also es gibt dort eben nicht diesen einen Superstar in der Offensive, dem du viel Geld bezahlst, der alles nach vorne trägt. Das heißt nicht, dass sie unfassbar schlecht sind. Nein, aber mir fehlt ein Aaron Judge, mir fehlt ein Carl Raley, mir fehlt ein Superstar. Der fehlt einfach in diesem Team. Und deswegen glaube ich eben auch, wie du das gesagt hast, Andreas, und auch Axel hat es gesagt, das kann von 90 Siegen bis 83 Siege, diese Spannbreite kann es geben. Und das kann eben bedeuten, dass du Erster wirst. Es kann aber auch bedeuten, dass du Zweiter oder Dritter wirst und nicht in die Playoffs kommst, weil andere Teams einfach besser sind, diesen einen Superstar mehr haben. Und das wäre auch das Einzige, was ich den Tigers eben ankreide. Es ist aber auch nicht doof. Es ist auch nicht doof, die Leistung nicht alle auf einen einzigen Spieler abzuladen. Das ist völlig okay. Und ich glaube auch, die machen smarte Moves. Ihr habt die alle erwähnt. Ich kann keine dieser Trades, keine der Free Agent Signings, kann ich ein negatives Beiwerk dazu sagen. Das sind alles intelligente Trades. Justin Verlander wird Framber Valdez einmal auf den Kopf hauen und sagen, lass den Quatsch. Und dann ist Ruhe im Bullpen und dann arbeiten sie alle zusammen. Alles cool. Deswegen bin ich auch dabei. Es kann von 1 bis 3 alles werden. Ich habe sie jetzt auf 2 getippt, weil ich eben mich auf die Royals festgelegt habe. Aber ich sehe nicht, was sie falsch gemacht haben in dieser Saison und werfe ihnen trotzdem vor, zu wenig gemacht zu haben. Total bescheuert.
Also zu wenig glaube ich tatsächlich nicht. Ich finde es, wie gesagt, ein bisschen unausgewogen. Ich finde, dass sie offensiv ein bisschen zu wenig gemacht haben. Das Problem, was ich mit den Tigers habe, ist noch nicht mal dieses Jahr. Aber was passiert denn, wenn das dieses Jahr nicht hinhaut? Mhm. Dann steht, also das ist schon alles sehr auf tönernen Füßen.
Ja, und es ist die letzte Saison von Tarik Skubal bei den Tigers, ne?
Jo,
das darf man auch nicht vergessen.
Und du hast es ja in den Moves in der Offseason gesehen. Es ist alles auf 2026 fokussiert. Was passiert, wenn das dieses Jahr nicht hinhaut? Dann haben wir in der Offseason, dann haben wir im November und im Dezember ein Fire Sale in Detroit.
Nee, und dann vielleicht schon im August? Du kannst es ja haben.
Das kann auch schon sein, ja. Das kann auch schon sein.
Das klappt nicht. Oh, lass uns mal die noch 29 sind, die wir eben nicht mit im Umbruch mitnehmen.
Ja, ja, das kann sein.
Auf den Markt werfen, ne?
Ja, ja. So, also das ist, ich sehe da keine große Nachhaltigkeit im Moment. Es muss dieses Jahr funktionieren. Und das ist natürlich auch ein Chip. Das Einzige, was halt dagegen spricht, ist, dass sie halt weiterhin ein sehr, sehr gutes Farmsystem haben.
Ja.
Da können sie sicherlich auch noch Dinge eintauschen. Aber ich glaube, dass es für die Tigers ist es dieses Jahr oder bust, ja.
Und vor allen Dingen ist es ja auch, wenn du überlegst, wir kennen die Tigers ja auch schon länger, wir kennen die Prince Fielder Jahre noch mit den Verträgen. Ne? Das ist ja, die Franchise ist ja komplett einmal umgedreht worden in den letzten 15 Jahren und auch nicht zum Schlechten, da bin ich dabei. Ich bin immer noch also ich meine, wir haben es ja alle gelesen, Tarik Skubal hat als ein Argument für die Verhandlung in der Arbitration einfach sein Cy Young Award mitgenommen, weil er muss die nicht zeigen, weil sie am Ende gesagt haben, hier, nimm die zwei, übrigens nochmal Arbitration, verhandelt 32 Millionen, das war komplett die Spielerseite, da haben die vom Team gar nichts mehr zu melden gehabt. Ist auch wieder so eine Sache, die, keine Ahnung, also für mich gibt es da nur einen Gewinner aus dieser Verhandlung, das ist Tarik Skubal und die Tigers haben da komplett für mich verloren, aber es ist ja egal, er spielt die Saison bei denen und er wird diese Saison eine der besten Saisons aller Zeiten auf den Mount legen, weil er Free Agent wird. Also auch die Tigers verlieren damit ja nichts.
Der wird sehr, sehr viel Geld nächstes Jahr von den Dodgers bekommen.
Ja, und was hier auch noch, das habe ich jetzt immer nicht erwähnt, ich hatte das aufgeschrieben, das war aber bei den anderen Teams nicht. Auch die Tigers haben jetzt ein eigenes Sportsnet gegründet übrigens. Ne? Also das ist ja im Zuge dieser Diamond Group Pleite und wie hieß es, FanDuel oder wie, dieser Sender, der pleite gegangen ist.
Diamond Sports Network.
Sports Network ist ja MLB teilweise eingesprungen, aber unter anderem die Tigers haben auch mit den Lions zusammen, wenn ich das richtig die Red Wings haben ein eigenes lokales Sportsnet gegründet. Also auch da gibt es ja wieder dieses, okay, wir versuchen jetzt auch diesen Weg zu gehen. Und das ist alles nicht schlecht, weil wenn du das schaffst, dass die weiterhin eine gute Zukunft haben in Detroit, das haben wir mit Flo in der letzten Sendung besprochen, das sieht ja gut aus. Ne? Die Lions sind nicht so schlecht, die Tigers sind wieder auf dem Vormarsch. Das bedeutet ja auch was für die Leute. Und da gehen sie auch ins Stadion, geben Geld aus, alles cool. Also die machen nicht so viel falsch, wie ich empfinde. Und trotzdem überzeugen sie mich nicht und ich tippe sie auf 2.
Ja. Also, Axel und ich haben sie auf 1, Florian auf 2. Wahrscheinlich werden sie am Ende Vierter. Mhm. Weil, wie gesagt, etwas irgendwann spektakulär implodiert ist. Oder weil die Twins die Division gewinnen werden. Das allerdings, dafür fehlt mir momentan noch die Fantasie. Die Twins sind letztes Jahr Vierter geworden in der Division mit 70 Siegen und 92 Niederlagen. Und am Ende waren nicht mal mehr Zuschauer im Stadion dort in Minnesota, weil man sich das nicht mal angucken konnte. Zur Trade-Deadline am 30. Juli sind sie 13-1 von den Red Sox vorgeführt worden. Und danach hat sich dann der President of Baseball Operations, Derek Falvey, hat sich gedacht, ne, alles muss raus. und hat sich wie alle Dieter benommen und hat 10 Spieler vom Big League Roster getradet, unter anderem dann Carlos Correa, der zu den Houston Astros gegangen ist, 5 Reliever, unter anderem John Duran. Also am Ende hat nur noch Byron Buxton gespielt mit ein paar Leuten, die in irgendeiner Weise Journeymen sind, die sie vom Waiver Wire geholt haben, oder Prospects, die vorher noch niemand kannte, beziehungsweise die eigentlich noch nicht bereit sind für die Big League. Und in dieser Saison, beziehungsweise sie haben es geschafft, sich nicht von Joe Ryan zu trennen. Da gab es immer Trade-Gerüchte rund um die Boston Red Sox. Und sie haben auch gesagt, dass sie nicht Pablo Lopez traden. Problem ist jetzt nur, dass Pablo Lopez erstmal untradable ist, weil er eine Tommy John Surgery über sich hat ergehen lassen müssen und diese Saison komplett ausfällt. Als wären die schlechten Nachrichten in Minnesota nicht schon genug und als wären sie nicht in irgendeiner Weise schon sowieso gekniffen. Ich weiß auch überhaupt noch nicht, was die Twins in irgendeiner Weise verkaufen wollen in diesem Jahr. Sie haben nur Byron Buxton. Byron Buxton hat allerdings, ähnlich wie José Ramírez gesagt, sollte es irgendeinen Trade geben oder irgendeinen Trade-Vorschlag, er würde immer von seiner No-Trade-Clause Gebrauch machen. Er möchte in Minnesota bleiben, er möchte nicht nochmal umziehen. Er hat sich den Status als Legende dort erarbeitet. Das Problem ist, er war halt nie so richtig gesund. Letztes Jahr hat er es zum ersten Mal seit 2017 mal wieder 120 Spiele gespielt. Und wenn die Minnesota Twins in irgendeiner Weise etwas schaffen wollen in diesem Jahr, dann brauchen sie Byron Buxton in diesem Jahr dann auch wieder mit 120 Spielen, weil er hat letztes Jahr erstmal durch explosive Defensive als auch durch Homeruns gezeigt, dass er immer noch ein absoluter Faktor sein kann. Die Minnesota Twins haben sich auch nach der Saison von Rocco Baldelli getrennt. Der war nun wirklich die ärmste Sau in der gesamten Twins-Organisation. Rocco Baldelli, ist der jetzt nicht sogar bei den Giants untergekommen? Als Bench-Coach oder so.
Ich müsste noch mal
gucken. Guck du mal danach, ich erzähle ein bisschen weiter. Dazu haben sie dann jetzt, wen haben sie geholt? Derek Shelton haben sie geholt. Der ist letztes Jahr mitten in der Saison von den Pittsburgh Pirates entlassen worden, nach einer Zeit, wo er 306 Siege und 440 Niederlagen hatte. Also er ist Kummer gewöhnt, Derek Shelton. Hat letztes Jahr, oder hat in einem längeren Interview dann auch gesagt, dass er durch alle 5 Stufen der Trauer durchgegangen ist nach seiner Entlassung bei den Pirates, aber sich irgendwann gedacht hat, ich will das beherzigen, was meine Frau gesagt hat. Managen ist das Einzige, was du wirklich kannst. Und deswegen hat er wieder auf Angebote gewartet. Und da 9 Teams in dieser Offseason einen neuen Manager brauchten, hat er sich gute Chancen ausgerechnet. Und die Minnesota Twins haben ihn genommen. Dazu gab es dann jetzt ein paar Signings über den Winter, wo man sagt, man möchte diesen Roster stabilisieren. Josh Bell für die First Base ist gekommen, Victor Caratini ist gekommen und Taylor Rogers, die drei haben Kurzzeitverträge für ein Jahr unterschrieben. Wenig Kohle haben sie gekostet. Das ist mit wenig Risiko verbunden. Wie gesagt, sie haben Joe Ryan und Pablo Lopez behalten. Pablo Lopez ist jetzt dann auch eher dieses Jahr, beziehungsweise nächstes Jahr kommt er erst wieder. Sie haben also ein paar erfahrene Leute dazugeholt, wollen jetzt allerdings und brauchen jetzt allerdings auch mal Arbeit und beziehungsweise Leistung von Leuten, die ähnlich wie bei den Guardians in den letzten Jahren eher übersehen worden sind und die in diesem Jahr dann Leistung bringen müssen. Einer ist zum Beispiel Ryan Jeffers. Ryan Jeffers ist der Starting Catcher im letzten Jahr gewesen und wird auch in diesem Jahr neben Victor Caratini die Catching-Position übernehmen. Er wird wahrscheinlich 100-110 Spiele dann übernehmen. Beide, sowohl Jeffers als auch Caratini, können DH spielen. DH kann auch Josh Bell bekommen. Da könnte auch zum Beispiel Victor Caratini dann spielen. Eric Wagerman wird wohl um eine Bankrolle nicht drumherum kommen, weil Josh Bell ist nach wie vor offensiv so in der Lage, die Konkurrenz von sich fernzuhalten, dass man ihn wohl aufstellen muss und sie brauchen jemanden fürs Middle of the Lineup. Sie waren im letzten Jahr im OPS Vorletzter auf der First Base. Mit Josh Bell werden sie jedenfalls nicht Vorletzter in dieser Saison, wenn er dann gesund bleibt. Er hat 2025 ein 110er OPS Plus gehabt mit einem 2,37er Betting Average. Betting Average sollte man jetzt nicht mehr so in den Vordergrund stellen, aber dieser 110 OPS Plus also 10% über dem Durchschnitt. Wenn sie das von ihm dieses Jahr wieder bekommen, sind sie durchaus zufrieden. Auf der Second Base ist einer von den jungen Leuten dabei, Luke Kischel. Von dem erhofft man sich bei den Minnesota Twins einiges. Er kann im Outfield spielen, er kann allerdings auch auf der Second Base stehen. Das Problem ist halt, dass im Outfield genug Leute da sind, sodass man Kischel, den man entwickeln möchte, wohl auf die Second Base dann beordern wird. Brooks Lee wird Shortstop. Brooks Lee wurde von den Twins vorgeworfen, dass er nicht agil genug ist für die Shortstop-Position. Die haben im Winter gesagt, du musst was tun. Und sie brauchen auch von ihm offensiv wieder eine Leistung, eine bessere Leistung als im letzten Jahr. Es könnte eventuell Ryan Kreidler, der zweite Mann auf der Shortstop-Position sein. Third Base ist Royce Lewis. Royce Lewis ist der José Ramírez für die Minnesota Twins. Von ihm brauchen sie Leistung. Byron Buxton ist der andere Anker in diesem Line-Up. Royce Lewis muss Leistung bringen. Er muss eine Leistung bringen wie früh in seiner Karriere. Wenn er das schafft, dann kann er einen Unterschied machen. Er hat im letzten Jahr verbesserte Defense gezeigt und er scheint tatsächlich gesund zu sein und das ist das Wichtigste. Wenn er eine gute Saison, eine richtig gute Saison spielen kann, dann kann es was mit den Twins in diesem Jahr werden, außerhalb, also über 70, 75 Siege, was man im letzten Jahr hatte mit 70 Siegen und 92 Niederlagen. Das ist alles auf niedrigem Niveau. Ich erzähle jetzt hier nicht, dass die Minnesota Twins in irgendeiner Weise um die Playoff-Plätze spielen können. Auf DH wird wahrscheinlich Trevor Larnach da sein. Das Problem ist, sie haben sehr, sehr viele Spieler, die DH-At-Bats benötigen werden und deswegen ist das wahrscheinlich eine sehr fluide Position in diesem Jahr. Also wird man keinen Everyday DH haben, sondern das werden einige sein, die dort auf dieser DH-Position dann rotieren werden. Wir haben im Starting-Pitching drei Pitcher, die höheren Ansprüchen genügen. Das ist Joe Ryan als Ace, das ist Simon Woods Richardson, der im letzten Jahr schon ordentlich gepitcht hat und das ist Taj Bradley. Dazu hat man noch Bailey Ober und Zebby Matthews. Wie gesagt, dass Pablo Lopez ausfällt, ist ein ganz, ganz, ganz herber Schlag und es brauchte keine weitere schlechte Nachricht im Hause der Twins. Sie gab es allerdings. Bradley, Woods Richardson werden um den dritten und vierten Platz kämpfen und Bailey Ober und Joe Ryan werden auf den ersten beiden Positionen sein. Im Relief-Pitching hat man tatsächlich einen erfahrenen Mann wie Taylor Rogers. Man hat auch Anthony Bender, man hat mit Andrew Chaffin den nach wie vor schönsten Schnörres der Liga als Relief-Pitcher. Linkshänder Justin Topper, Cole Sands, Travis Adams, Dan Altavilla, die werden das Bullpen vervollständigen. Da wird allerdings im Frühling jetzt hier während des Spring Trainings wahrscheinlich noch eine ganze Menge an Fluktuation sein. Cody Funderburk, einer der Spieler mit den besten Namen in der Liga, der könnte noch zum Beispiel ins Roster kommen. Also da gibt es noch eine ganze Menge, was in Flux ist hier in diesen nächsten drei Wochen, bevor die Saison losgeht. Und deswegen können wir noch nicht alles sagen, ob das in irgendeiner Weise gesettelt ist bei den Minnesota Twins. Die Twins sind im Moment nicht das Team, was man in den Twin Cities gerne sieht, weil sie haben einfach enttäuscht im letzten Jahr. Und sie haben nur noch Byron Buxton, sie haben vielleicht nur noch Royce Lewis, sie haben noch Joe Ryan, aber ansonsten ist da nicht viel, mit wem man Tickets verkaufen kann. Wir können sehr häufig ein sehr leeres Stadion in Minnesota sehen in diesem Jahr. Ich hoffe, dass sie eine bessere Saison spielen als letztes Jahr, weil letztes Jahr sind wirklich komplett die Räder abgefallen. Ich glaube allerdings, dass sie nur Fünfter werden in diesem Jahr und dann am Ende bei 77, 78 Siegen oder so landen werden.
Ich gehe da mit. Ich nehme die Offseason der Chicago White Sox und vergleiche die mit der Offseason der Minnesota Twins und sage, die sind nicht mal im selben Ballpark. Ich verstehe tatsächlich nicht, was die Twins sich mit dieser Offseason gedacht haben. Die einzige Erklärung, die ich gelesen habe, war, dass man halt sagt, wir betrachten das mal als Pre-Rebuild, ja, um zu gucken, welche jungen Spieler können wir für die nächsten, um welche jungen Spieler können wir in den nächsten Jahren ein kompetitives Team aufbauen. Das ist es meines Erachtens in diesem Jahr nicht. Ich halte die Twins tatsächlich für schlechter als die Chicago White Sox. Was kein Lob für die Minnesota Twins ist, tatsächlich. Ich bin enttäuscht, weil die Twins hatten vor 3-4 Jahren die Möglichkeit, ein richtig, richtig gutes Team aufzubauen und haben die tatsächlich verstreichen lassen. Das ist Front Office und Management und Owner Problem, wie das halt so üblich ist. Aber das Resultat ist halt da. Und ich habe die Twins in meinem Ranking auch auf 5. Wie viele Siege hast du gesagt, Andreas?
77, 78.
Das ist bei mir schon am oberen Ende. Das ist dann schon okay.
Du kennst mich, es gibt für jeden Urkunde.
Ja, das stimmt. Ich hab sie eher so bei 73, 74. Ah,
okay. Also die Percota Prediction, die Simulation, sagt, dass die Twins 78,7 Siege bekommen.
Ich weiß nicht, woher sie kommen sollen.
Und damit Dritter in die Division werden.
Vor das habe ich, ja, Chicago. Okay. Das hab ich auch gelesen und ich weiß nicht, woher das kommen soll. Da sind aber noch hier die Pablo Lopez Wins Above Replacement auch noch mit
wahrscheinlich
drin.
Wahrscheinlich würde ich das auch so vermuten.
Aber wie viel sind das denn?
2,5.
Ja, siehst du, genau.
Ich weiß es doch auch nicht.
Ja. Rocco Baldelli ist übrigens jetzt Assistent von Andrew Friedman. Also Special Assistant to Baseball. Special Assistant to President of Baseball Operations Andrew Friedman bei den Dodgers.
Da ist er nach oben gefallen.
Da ist er nach oben gefallen. Also keine schlechtere Position. Und das, was Axel gerade gesagt hat, dass die Twins ja mal auf dem Weg waren, mit Rocco Baldelli haben sie eine Saison gehabt mit 101 Siegen, ja. 2019. Und eben vor, also 2023 war ihre dann zuletzt beste Saison mit 87 Siegen, erster in der American League Central. Und auch der vierte Platz in 2024 war ja nicht schlecht, das waren 82-80. Also das war ja kein vierter Platz, weil sie nur 60 Siege hatten. Also die hatten die Chance. Dann gab es ja letztes Jahr diese Unruhe bezüglich der des Verkaufs der Franchise. Das ist auch schon wieder in Vergessenheit geraten. Mhm. Ne? Also jetzt haben sie jetzt die jetzigen Owner haben sich ja dazu committed, dass sie dabei bleiben. Sie haben noch ein anderes Team dazugeholt. Also es ist jetzt ein bisschen mehr die Besitzer, also das ist ein bisschen mehr aufgeteilt worden. Also auch das Thema hat jetzt keine Unruhe mehr reingebracht in diese Franchise. Und trotzdem sind sie für mich eben nee, weder Fisch noch Fleisch. Ne? Sie stehen nicht für das Thema Umbruch, so wie du gesagt hast, Axel. Sie sind vielleicht ein Jahr vor einem Umbruch. Ja, aber warum denn nicht den Umbruch machen? Also, was ist denn jetzt deine Idee dabei? Und ich bin jetzt überrascht, dass ihr sie beide auf dem fünften Platz mit 78 oder 74 Siegen habt, weil ich habe die White Sox noch mit weniger Siegen einfach so für mich auf den fünften Platz gesetzt, dass sie zwar mehr Spiele gewinnen als im letzten Jahr. Deswegen bin ich jetzt tatsächlich überrascht, aber ihr habt nicht Unrecht. Die Twins haben zu wenig getan und es könnte eben sehr schnell in eine Richtung gehen, der es überhaupt nicht gut ist für die Franchise und sie werden dann Fünfter und da schließe ich mich euch an. Ich schließe mich jetzt euch an und tippe die Twins auf den fünften Platz.
Das war bei dir noch Muscle Memory mit den White Sox.
Genau. Ja, wahrscheinlich ja. Und es ist schade, weil sie mal auf einem anderen Weg waren. Und man sieht aber auch, wie schnell im Baseball das sein kann. Wir hatten ja eine Saison, wo wir immer davon geredet haben, ist Byron Buxton gesund, gewinnen die Twins ihre Spiele. Das war noch, als Max Kepler noch bei ihnen auch gespielt hat und der dann auch ständig verletzt war. Und seitdem sind sie nicht wieder auf einen vernünftigen Zweig gekommen. Und ja, und der Pablo Lopez, das hast du gesagt, das reißt natürlich da was weg, ganz klar. Deswegen American League Central, fünfter Platz.
Ja. Dann kannst du uns ja den gemeinsamen vierten noch vorstellen mit den Chicago White Sox.
Ja, und ich meine, Axel musste sich ja danach den Mund, glaube ich, erstmal auswaschen, als er gesagt hat, dass die White Sox eine bessere Offseason hatten als die Twins. Das ist etwas, was man in den letzten Jahren nicht so häufig gehört hat.
Ich bin hochprofessionell, Florian, und ich kann das anerkennen.
Ja. Ja, und es ist, ich meine, es gab in dieser Saison gab es ein Free Agency-Hype wie jedes Jahr aus Japan. Also da kamen Pitcher und vor allem auch Batter auf den Markt und man hat dann so überlegt, wo gehen sie alle hin und zu welchem Team und der eine wollte nicht dahin, wo ein anderer Japaner wirft und hin und her. Und am Ende ist Munetaka Murakami bei den White Sox gelandet und das war eine Schlagzeile im letzten November war das, glaube ich, schon oder Dezember dann. wo alle gedacht haben, hat er genau hingeguckt, bei welchem Team in Chicago er unterschrieben hat. Aber das hat er geguckt und es ist ja auch in Ordnung. Und es ist etwas, was man von den White Sox in den letzten Jahren einfach nicht gewohnt war. Was aber, die Franchise ist ja nicht jung, die Franchise hat ja eine Historie und ist auch da schon immer. Aber so etwas hätte ich jetzt nicht erwartet. Also sie haben sich in diesem Jahr auf dem Free-Agent-Markt umgesehen und haben nach einer unfassbar schlechten Saison etwas getan. Sie waren nicht so unfassbar schlecht wie das Jahr davor. Also auch das muss man ja sagen. Sie haben sich ja schon verbessert. Und ich bin auch, um das schon mal vorzuziehen, ich bin auch der Meinung, sie werden in diesem Jahr mehr Spiele gewinnen, als sie das im letzten Jahr getan haben. Alles kann man jetzt sagen, okay, das klingt ja also schon sehr positiv. Naja, wir reden aber über ein Niveau der letzten zwei Jahre, das wirklich unfassbar schlecht war. Und sie haben ja auch, neben dem, dass sie einmal ein Free-Agent-Signing gemacht haben, haben sie etwas getan, was wir die letzten zwei Jahre auch erwartet haben. Lewis Robert Jr. wurde getradet. Auch das ist etwas, was in jeder Trade, zu jeder Trade-Deadline und in jeder Off-Season war genau das Thema. Die, sie werden ihn traden, weil sie endlich, ne, weil sie dann immerhin noch was für ihn bekommen. Und das ist ja einer der wenigen Spieler, die was bringen und so weiter und so weiter. Der ist jetzt bei den Mets, nicht mehr bei den White Sox. Auch dieser Trade ist dann jetzt endlich mal durch. Austin Hayes ist dazu gekommen in die Lineup. Sie haben noch mit Luis Angel Acuña von den Mets einen jüngeren Spieler bekommen, der dann ein Utility-Spieler sein wird. Everson Pereira haben sie auch in einem Trade mit den Tampa Bay Rays war's bekommen als Utility oder als Bench-Player derzeit gesehen. Also wie du selber gesagt hast, es ist nicht nichts passiert. Sie haben sich Eric Fedde und Anthony Kay für das Starting Pitching dazugeholt. Und wie alle, ich sage es ja, jeder holt sich was für ein Bullpen. Aber hier, auch hier haben die White Sox zugeschlagen. Saranthony, was für ein schöner Name, Dominguez.
Saranthony Dominguez.
Saranthony. Der Sir Anthony Dominguez wird wohl die Closer-Position, er kam als Free Agent von den Blue Jays, wird wohl die Closer-Position übernehmen. Im Middle Relief haben sie noch sich Sean Newcomb geholt, auch ein erfahrener Pitcher. Also auch dort keine Verschlechterung. Es ist dann ein Teil der Tüte Erdnüsse für Rafael Devers dann zu den Chicago White Sox gegangen mit Jordan Hicks. Ganz ehrlich, wenn der sich ein bisschen wieder zusammenreißt, ist das sogar jemand, den ich in der Starting Rotation sehen könnte. Wenn es nicht klappt, er war mal Relief-Pitcher, das kann er, dann macht er das weiter und jetzt sind bei den White Sox. Also auch hier das klingelt noch nach Axel sagte, die Twins haben weniger gemacht als die White Sox und so habe ich das vorher nicht gesehen und ja, sie haben in diesem Jahr etwas getan. Insgesamt wissen wir, dass die White Sox im Umbruch sind. Die White Sox sind nicht nur im Umbruch, was das Team angeht, sondern wir haben es letztes Jahr angekündigt oder es wurde letztes Jahr angekündigt, Jerry Reinsdorf für diese Franchise abgeben. Und das ist kein unwichtiger Umbruch, weil Jerry Reinsdorf kein Besitzer war, der sich nicht in das Tagesgeschäft eingemischt hat, sondern eher das Gegenteil. Und das ist immer schlecht, weil es gibt Menschen, die dafür professionell bezahlt werden, ein Baseballteam zu führen. Das bin nicht ich, das ist nicht Axel, das ist auch nicht Andreas, sondern das sind Leute, die das gelernt haben. Und man sollte das dann nicht tun, wenn man davon keine Ahnung hat.
Ich würde mir das ohne weiteres zutrauen.
Wo bist du denn bei deiner Out-of-the-Park-Season?
Nee, Out-of-the-Park kommt jetzt nächste Woche das Neue raus. Habe ich schon vorbestellt.
Ja, siehst du, dann freut euch drauf. Können wir ja sonst auch
noch gerne. Ich würde sehr, sehr viel Geld dafür bezahlen.
Andreas wofür?
Andreas als Manager bei den White Sox zu sehen.
Gib jetzt mir zwei Jahre, dann kämpfen wir auch die World Series.
Jo, aber du, wie viele Schläge hast du bis dahin durchgebissen?
Jetzt gucken wir uns mal die Lineup an. Jetzt gucken wir uns mal die Offensive an. Letztes Jahr, was die Runs scored anging, Platz 27. On-Base Percentage, Platz 27. Betting Average, Platz 27. Wir sehen schon, da gibt es ein Muster. Die Offensive war nicht gut. Und wie gehen sie in diesem Jahr dagegen? Es ist relativ viel gleich geblieben, was die Spieler angeht. Sie sind nur ein Jahr erfahrener. Vielleicht kann man das als Positives dazu nehmen. Du hast auf der Catcher-Position ein Talent, das du oft über die nächsten Jahre ausbauen kannst mit Kyle Teal. Der kam im Trade für Garrett Crochet. Ich glaube, beide Teams sind furchtbar glücklich, den jeweiligen Spieler jetzt zu haben, weil Kyle Teal glaube ich, einer der Catcher in der Liga sein wird, die wir in den nächsten Jahren noch, da werden wir noch viel von ihm hören. Einmal was offensiv angeht, aber auch gerade die Defensive traue ich ihm sehr viel zu. Du hast weiterhin Colson Montgomery als 24-Jährigen, der eben ein Jahr mehr MLB jetzt spielt. Du hast Chase Meadroth als 24-Jährigen, der ein Jahr mehr spielt. Kam übrigens auch aus dem Trade von den Boston Red Sox zu den White Sox. Also es ist eher ein junges Team, auch in diesem Jahr zu erwarten. Miguel Vargas mit 26 Jahren und Munetaka Murakami vom Alter her halt mit 26 Jahren erfahren. Wir wissen, dass Spieler aus der NPB sich erst einmal an die Geschwindigkeit und an die Präzision des MLB-Pitchings und auch Bettings anpassen müssen. Aber auch hier, wir können erwarten, er wird sehr viel schwingen. Er ist dafür auch in der MPP bekannt gewesen, dass er nach allem schwingt, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Wer denn dann aber trifft, gehen die Dinge halt auch raus. Also, du hast schon mal wieder mehr Run-Produktion hier zu erwarten. Und dann hast du noch mit Brooks Baldwin einen 25-Jährigen, mit Edgar Cuero einen 22-Jährigen auf DH. Also ein junges Team, was einfach ein Jahr weiter ist, was ein Jahr weiter gelernt hat. Und es unterstützt wird mit einem der also ich weiß, dass jemand hier einen großen Crush auf Andrew Benintendi hat in diesem Team. Und er wird weiterhin seine Runden im Leftfield drehen, wird defensiv immer noch eine Bombe sein. Ich glaube, das wird sich nicht verändern über die Jahre. Wir kennen aber seine Offensive, die ist halt nicht so stark. Austin Hayes im Outfield und Brooks Baldwin komplementieren das. Wenn man sich das anguckt, ist es eben kein Team, wo du sagst, wow, die gewinnen 90 Spiele, ist doch gar nicht der Plan. Aber sie werden wieder mehr Spiele als letztes Jahr gewinnen. Sie werden wieder einen Schritt nach vorne machen und sich vorbereiten, dass eben dann in 2027 der weitere nächste Schritt gemacht wird. Und ich glaube, auch das ist das Wichtigste überhaupt für White Sox-Fans. Die Franchise ist nicht mehr so kaputt, wie wir sie noch vor zwei Jahren geredet haben und wie sie ja auch war, sondern die geht jetzt Schritte nach vorne und die sieht man. Und das finde ich auch das Positive bei den White Sox, dass man genau das endlich mal wieder sagen kann. Das Starting-Pitching war im letzten Jahr, wie sage ich das jetzt nett, war auch nicht in der oberen Hälfte, was die Statistiken angeht, sondern eher in der unteren Hälfte. Auch hier, sie haben sich zwei weitere Pitcher dazugeholt, die sind beide über 30 Jahre. Anthony Kay hat letztes Jahr auch in Japan geworfen. Eric Fedde kennt man noch, der war bei Milwaukee. Wir wissen auch, Milwaukee hat gute Pitcher, kann nur verstärken, kann Innings bringen und kann eben vielleicht, und lass es drei Siege mehr sein als letztes Jahr, die jeder mitbringt, bups, bist du schon sechs Siege besser als letztes Jahr. Völlig in Ordnung. Bullpen hatte ich auch angesprochen. Du hast hier noch Leute dazugeholt, die im Long Relief pitchen können. Jordan Hicks und Jay Dixon Paez hier genannt, die auch beide von den Boston Red Sox kommen. Das heißt, die ergänzen den Bullpen des letzten Jahres, weil auch hier muss man dann leider sagen, auch das Bullpen war nicht das Beste in der Liga letztes Jahr. Kein Wunder, wenn du insgesamt nur 60 Spiele gewinnst. Das ist ganz normal. Wenn man also sich das anschaut, dann ist das, also wenn du nur das Line-Up dir anguckst, ist das schon mal etwas, das sieht wirklich gut aus. Also du siehst einen Schritt nach vorne. Fangen wir so an. Wenn du im Umbruch bist, dann hast du halt die Chance, als Chicago White Sox jüngere Spieler schnell ans Major League Level ranzuführen und sie auch in Ruhe sich entwickeln zu lassen. Du stehst unter keinem Druck. Wenn ich bei The Athletics das Farm Ranking mir angucke, dann stehen die White Sox auf Platz 8. Und das war schon mal schlechter in den letzten Jahren. Hat natürlich auch mit den Trades zu tun, die sie dann getan haben. Das ist auch völlig in Ordnung. Auch das ist nichts Ungewöhnliches. Sie haben derzeit noch keinen Top-Prospect in den Top 10 oder ähnliches. Braden Montgomery wird bei The Athletic, der Outfielder, wird auf Platz 30 getippt unter den Top 100. Also auch da sind sie noch nicht die Elite, das Elite-Team. Aber sie gehen ja genau diesen Weg. Wir werden auch in diesem Jahr vermutlich, wenn die White Sox eben nichts mit dem Playoff zu tun haben, werden auch da wieder zur Trade-Deadline genau die erfahrenen Spieler. Das kann ein Benintendi sein, das kann ein Austin Hayes sein. Das kann aber vielleicht auch jemand aus dem Pitching-Staff sein, der dann doch eine gute Saison spielt, wie meinetwegen auch Eric Fedde. Dass eben Teams kommen und sagen, komm, für zwei gute Prospects, ich brauche die Hilfe, würdest du mit ihm traden? Und ich glaube, da sind die White Sox auch nicht dann dem abgeneigt entgegen. Insgesamt, wenn man sich das Ganze anschaut, finde ich, die White Sox sehen besser aus als noch letztes Jahr und vor allem vorletztes Jahr. Und das ist ein guter Fortschritt. Ich bin jetzt so mutig wie die beiden, wie meine beiden Kollegen hier und werde sie auf den vierten Platz tippen. Ich glaube aber, es wären dann so 74 Siege, so um und bei. Und das ist dann aber der nächste Schritt nach vorne. Und es ist Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Und es ist nicht der entgegenkommende Zug, sondern der Ausgang.
Ich, Andrew Benintendi hatte doch letztes Jahr irgendwann ein OPS Plus von 40 oder so. Ne? Da hat am Ende hat er einen 104er hat er gehabt, aber der hatte doch irgendwie so eine ganz, ganz, ganz gruselige Offensivsaison letztes Jahr. Mhm. Ich weiß gar nicht, wen du von uns beiden meinst, der so ein großer Benintendi-Fan ist.
Du?
Ich? Ja. Ich mag ihn als Typen, aber also ich möchte ihn in keinem Team meiner also meines Vertrauens mehr haben.
Aber du magst ihn.
Ja, ich mag ihn, ja klar. Genau. Jackie Bradley Jr., den würde ich immer noch mit Kuss annehmen.
Ja. Das ist wie Jonas Cespedes bei Axel immer einen Platz genau. im Herzen hat.
Jonas Cespedes wird auch in 20 Jahren bei Axel noch dabei sein. Was macht aber der eigentlich jetzt? Können wir für den nicht traden?
Der spielt auf jeden Fall bei der World Baseball Classic.
Es war dieser eine Catch oder dieser eine Wurf von Jonas Cespedes aus dem Outfield. Dieses Meme mit dem Bugs Bunny hier, wo die Ohren so runter, die Löffel so runtergehen.
Und sein unglaubliches Pech-at-Bat, wie oft der einen Ball abbekommen hat. Mhm. Erinnert euch noch an diesen Kieferbruch, den er da hatte, du liebe Güte. Und ich wollte den immer in den Arm nehmen. Wirklich. Ich mag den sehr.
Ja. Das ist da, also ist das dann dein gutes Recht. Es muss nicht immer alles erklärbar sein. Ne? Es ist nicht immer alles erklärbar. Ich bin ein großer Fan von Kyle Teal, gebe ich auch hinzu. Und dass der, ich bin ein noch größerer Fan von Garrett Crochet. Dass man gute Spieler abgeben muss, um gute Spieler zu bekommen, ist mir auch klar inzwischen. Ich habe ihn trotzdem ungerne gehen sehen. Garrett Crochet macht das alles wieder wett. Aber ich glaube, mit Kyle Teal und auch mit Chase Meadows haben die Chicago White Sox zwei Spieler bekommen, die in den nächsten Jahren durchaus bei den White Sox im Stamm bleiben werden. Mr. Anthony Dominguez haben sie sich einen absolut fähigen Closer geholt. Da ist ja auch Jordan Hicks noch mit dazu bekommen. Wer alles von den Red Sox jetzt bei den White Sox spielt, ist der Wahnsinn. Es ist Jordan Hicks, es ist Kyle Teal, es ist Sean Newcomb, der letztes Jahr noch bei den Red Sox gespielt hat. Wickelman Gonzalez ist im Bullpen, der bei den Red Sox schon gespielt hat. Also dazu hat mich damals auch überrascht, diese Nachricht von Murakami, dass der zu den White Sox geht. Ich muss immer, wenn ich über die White Sox nachdenke, an Miguel Vargas denken, wie der damals von den Dodgers getradet worden ist zu den White Sox. Und ich glaube, dass der noch immer mit I Got You Babe aufwacht und sich und hofft, dass er irgendwann aus diesem Groundhog Day erwachen wird. Aber es wird so langsam wieder für die White Sox. Und ich glaube auch, dass sie Vierter werden. Es ist noch weit davon entfernt, relevant zu sein bei den White Sox, glaube ich auch. Aber so langsam erkennt man, dass da eine Mannschaft kommen könnte, die in den nächsten Jahren um Playoffs mitspielen kann. Da muss noch viel passieren, aber sie haben jetzt so einen jungen Kern, wo man sagt, okay, mit denen kann man in den nächsten Jahren arbeiten und um die muss ein Team herum aufgebaut werden. Und da ich für die Minnesota Twins dieses Jahr wirklich wenig Hoffnung habe, glaube ich, dass die White Sox Vierter werden.
Ja, ich schließe mich komplett an. Ich glaube auch, dass die White Sox Vierter werden. Ich finde es okay, was sie gemacht haben. Ich bin tatsächlich auf den Japaner sehr, sehr gespannt, der jetzt erstmal im Spring Training auf Day-to-Day sitzt. Und ich hoffe, dass das kein schlechtes Omen ist, aber auf den bin ich sehr, sehr gespannt. Ja, wir sind noch ein paar Jahre davon weg, um zu sagen, die White Sox können wieder eine wirklich relevante Rolle in der MLB spielen. Aber ich glaube, zu dem, was wir in den letzten zwei Jahren von den White Sox gesehen haben, ist es schon eine wirklich signifikante Verbesserung in diesem Jahr. Ich traue ihnen tatsächlich auch den vierten Platz zu. Wie viel hatten sie letztes Jahr? 60 Siege?
60-102 genommen.
Ja, genau. Wenn es dieses Jahr 70 werden, dann ist es okay.
Und 10 Siege mehr, das ist schon gut.
Ja, genau. Ja. Dann ist es okay. Das ist so in etwa mein Tipp, dass sie halt so 3-4 Spiele vor den Minnesota Twins einlaufen und damit auf jeden Fall mal den ersten Schritt getan haben. Mhm. Ja, wie es dann mit der Franchise weitergeht, das ist ja dann nochmal ein ganz anderes Thema. Aber da können wir wahrscheinlich eine 6-teilige Serie drüber machen.
Ja, zumal ja auch schon ein neues Stadion auch schon wieder im Gespräch ist dort. Ja. Das kommt ja dann, der Ownerwechsel hatte ich auch angesprochen. Insgesamt eben Chicago ist ja auch eine Stadt, wo viel im Wandel ist. Also ne, der Süden von Chicago wird gerade durchgentrifiziert. Wie blöd, welche Auswirkungen hat das dann auf die White Sox? All diese Dinge kommen ja alle dazu. Aber ich finde es halt krass, dass Pecota 68 Siege als simulierte Win hat und wir sie alle drei ja drüber sehen. Ne? Wir sagen alle drei 70, 71, 72, was eine tolle Saison wäre. Ist drin. Das finde ich spannend.
Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich euphorisch von einer tollen Saison sprechen würde, aber es ist auf jeden Fall mal ein Schritt in die richtige Richtung.
Florian ist halt heute ein bisschen euphorisch.
Heute? So.
Ja. Sonne scheint draußen.
Naja.
Ja. Es wird langsam.
Hast du heute schon deine Medikation bekommen?
Nee, die kommt erst heute Abend. Nee, jetzt haben wir erst abends. Tagsüber darf ich keine Tabletten mehr nehmen.
Sonst schläfst du direkt ein. Ne? Ja,
keine guten Auswirkungen.
So.
16:30
Uhr. Ja.
Kommt jetzt gleich das Abendessen.
Jetzt kommt gleich das Abendbrot. So, das war's mit der neuen Ausgabe von Just Baseball. Alle relevanten Informationen bekommt ihr jetzt gleich noch in unserem fantastischen neuen Abspann. Nächste Woche geht es weiter mit der National League Central. Und dann werden wir darüber sprechen, was wir in der National League Central im letzten Jahr erlebt haben mit den Milwaukee Brewers und den Chicago Cubs. Werden wir das dieses Jahr wieder erleben? Werden die St. Louis Cardinals in irgendeiner Weise wieder zurückkommen zur Relevanz? Was machen die Cincinnati Reds und die Pittsburgh Pirates? Sind sie weiterhin so traurig wie immer? Das also in der nächsten Woche. Morgen geht es weiter mit der World Baseball Classic. Die World Baseball Classic Vorschau ist nach wie vor halbwegs aktuell. Auch wenn Florian gesagt hat, dass Australien keinen Sieg holen wird, zack, haben sie den ersten Sieg geholt. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Just Baseball. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Good meeting. Every time we talk, I'm reinvigorated by my love of the game.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.